Herzlich willkommen zu Echtgeld TV und zu einer goldigen Sendung. Denn wir beschäftigen uns die nächsten 40 bis 380 Minuten mit dem wichtigsten Edelmetall der Welt, Gold. In der Spitze 5.600 Dollar je Feinunze. Irgendwann, und da werden wir in dieser Sendung auch noch drauf kommen, war sie mal bei 35 Dollar festgeschrieben. Hat die USA irgendwann festgestellt, dass es gar nicht so eine gute Idee war. Trotzdem, seit den 5.600 ging es in der Spitze ein Drittel nach unten. Und auch im Moment, so Mitte August, ist es noch immer so, dass Gold mehr als 20% und dem hochnotiert. Eine gute Gelegenheit, erstens mal darüber zu sprechen. Zweitens, sich auch mal damit zu beschäftigen, mit welcher Gewichtung und warum eigentlich Gold ein guter Depotbestandteil sein kann, aber nicht in jeder Phase ist. Und das bespreche ich zum zweiten Mal mit meinem Gast Frederik Fischer von Invesco, die heute zum 15. Mal insgesamt bei uns zu Gast sind.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Herzlich willkommen, Frederik.
Hi Tobias, danke für die Einladung.
Und Gold hat einen Punkt deswegen, nicht nur, weil ihr die Tassen mal wieder hier ins Bild setzen wollt, sondern weil ihr ein neues Produkt auf Gold herausgebracht habt, was auf der Kostenseite zumindest mal gegenüber dem Platzhirsch in Deutschland einen deutlichen Kostenvorteil hat. Bevor wir darüber sprechen, wollen wir aber ein bisschen über Historien von Gold reden. Aber ganz zum Start müssen wir zwei Sachen erfüllen. Nämlich erstens deine Vorstellung, dass die Leute, die dich von der Nasdaq-Sendung nicht kennen, nochmal kurz wissen, wer bist du eigentlich, was machst du bei Invesco und was macht dir an dem Job am meisten Spaß?
Ja, sehr gerne. Ich arbeite im ETF-Vertrieb für Invesco in Deutschland und in Luxemburg für institutionelle Kunden und professionelle Kunden, aber auch für Retail-Kunden, also den ganzen Blumenstrauß quasi. Und warum brenne ich für ETFs? ETF sagt man ja immer so plakativ, so einfach, transparent, flexibel. Ich finde, der ETF ist eine schöne Möglichkeit, mit kleinen Geldbeträgen auch schon an Weltindizes zu partizipieren oder aber auch an Edelmetallen, wie beispielsweise Gold. Deshalb finde ich den Gedanken sehr fair und der treibt mich jeden Tag um.
Prima. Und der zweite Punkt, den wir hier unbedingt noch erfüllen müssen, ist ein anderer. Denn wenn wir Invesco zu Gast haben, dann ist das Disclaimer-Thema auch immer eins. Und da gehört zunächst mal unser eigener dazu. Denn ihr wisst, wir machen hier keine Anlageberatung, es sind keine Empfehlungen. Es ist das Zeigen von Depotinhalten, das Sprechen über Positionierungsmöglichkeiten. Aber für eure Entscheidungen, die ihr trefft, seid ihr immer selbst verantwortlich. Und das beachtet ihr bitte. Und weil wir Invesco zu Gast haben, ist auch ganz wichtig zu erwähnen, dass da, wo eine Investmentgesellschaft ist, da ist auch oft eine Abteilung, die sich um Rechtliches kümmert. Nennt man Compliance-Abteilung. So, und das hatte ich schon die letzten Sendungen immer mal wieder erwähnt. Mit denen will man vieles haben. Man will Hinweise bekommen. Man will darauf gestoßen werden, wo man eventuell auch über kommunikative Erlaubnisse als Investmentgesellschaft hinaussticht. Aber man will eins nie Ärger mit denen haben. Und deswegen haben wir hier noch einen zweiten Disclaimer, der euch zeigt, was auch die speziellen Hinweise von Invesco sind. Und als Podcast-Zuhörer habt ihr die natürlich auch per Link zum Abruf bereit. Macht euch also mit beiden Disclaimern vertraut und registriert vor allen Dingen eins. Für eure Anlagen seid immer ihr selbst verantwortlich. Nachdem jetzt also das Rechtliche geklärt ist, können wir uns dem Thema zuwenden, worum es heute gehen soll. Gold. Nicht in Form dieser Tasse, die ist auch nicht vergoldet. Sieht nur golden aus.
Leider nein.
Ja, macht nichts. Wir wollen auf jeden Fall darüber sprechen, was Gold eigentlich ist, wie es bei Gold dazu kam, dass es diese Wichtigkeit erhalten hat. Denn im Grunde genommen, das kann ja keine ausgemachte Sache immer gewesen sein. wie ist es historisch dazu gekommen, dass ausgerechnet Gold diesen zentralen Charakter bekommen hat? Es hätte ja auch Platin sein können, es hätte auch Kupfer sein können, es hätte auch Silber sein können. Silber hatte ja eine gewisse Zeit lang mal eine gewisse Priorität. Es hätten auch Muscheln sein können. Warum Gold?
Ist eine spannende Frage. Zunächst einmal das Gold endlich. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Jetzt kann man sagen, die anderen Dinge, die du gerade genannt hast, sind auch irgendwo endlich. Aber wenn man mal durch die Geschichte geht, Antike, Römisches Reich, die alten Ägypter, irgendwie war immer Gold im Spiel. Und auch viele Papierwährungen sind gekommen, sind auch wieder verschwunden. Andere Tauschgüter auch. Gold hat es irgendwie immer wieder geschafft. Es ist wertvoll, es ist endlich und es ist auch irgendwie ein bisschen edel. Und das hat Gold auch dazu bewogen, dass es an Wert weiterhin gestiegen ist und auch noch weiterhin steigen kann. Ein ganz wichtiger Punkt, und da kommen wir dann eher in der Neuzeit drauf, ist eben eine Zentralbanknachfrage. Und das werden wir auch im Laufe in dieser Sendung öfter erörtern. Die Zentralbanknachfragen machen Gold extrem wertvoll und auch extrem stabil in der Wertigkeit.
Das Praktische bei Gold ist ja immer noch auch diese Dichte, wo man wahnsinnig viel Wert in so einer ganz kleinen Einheit hat. Also für diejenigen von euch, die sich noch so an früher erinnern, so an so ein altes 5-Mark-Stück. Das war damals so im alten Westdeutschland die größte Münze, die man so im normalen Tagesverbrauch einsetzen konnte.
Auch noch in Deutschland, oder?
Bei Eichlinscher Erzählung, ja. Da merkst du, da bin ich zu sehr Wessi. und wir hatten da gemeinsam in Berlin, Leipzig und in anderen Städten der dann komplett vereinten Bundesrepublik die Situation, dass dieser Fünfer eingesetzt wurde und der im Grunde genommen so von der Größe her dem einer Feinunze entsprach. Und diese Feinunze, wenn man sie dann mal in der Hand hat, die ist halt bedeutend schwerer als das, was man so normalerweise gewohnt ist und was man auch erwartet, wenn man diese kleine Münze so anhebt. Und diese Münze kostete eben in der Spitze $5,600 und jetzt so im Bereich $4,400. Gold zahlt aber eine Sache nicht, nämlich Zinsen. Er zahlt auch keine Dividende. Und es hat eben diese Standardschwäche, es produziert halt nichts. Und unter anderem, aber nicht nur, Warren Buffett hat ja mal in einer Aussage auf der Hauptversammlung darauf hingewiesen, dass es schon ziemlich merkwürdig ist, dass wir tiefe Löcher graben, Chemikalien einsetzen, um dieses Edelmetall aus dem Gestein zu lösen, dann zu Barren zu verarbeiten oder zu Münzen, diese Barren und Münzen über einen Ozean transportieren, um dann Häuser drumherum zu bauen, wo wir diese Sachen einlagern können, wo eigentlich jeder rational denkende Mensch sagen würde, seid ihr eigentlich komplett bescheuert? Was keine Aussage war, aber eine Frage. Die will ich dir jetzt nicht stellen. Aber wie erklärt sich, dass trotz dieser Historie, über die du schon gesprochen hast, Gold dann für die Zentralbanken so einen Stellenwert hat? Weil die könnten ja auch sagen, Coca-Cola ist auch ein ganz brauchbares Ding. Wir engagieren uns jetzt mal an Coca-Cola-Aktien. Die sind auch begrenzt und haben eben auch eine gewisse Entwicklung. Aber die produzieren etwas und da können sich Dinge auch positiv, natürlich auch negativ, verändern.
Ich denke, die Frage hast du dir teilweise schon selbst in der Einleitung beantwortet. Richtig ist, Gold zahlt keine Dividende wie eine Aktie. Gold hat aber auch keine Zinsen wie eine Anleihe. Und da jetzt muss man wieder das große Gesamtbild sehen, nämlich die Marktentwicklung. Wenn die Märkte laufen, die Aktienmärkte, ist Gold nicht so sexy. Wenn es Zinsen gibt, dann sind Anleihen attraktiver als Gold. Aber genau in diesen Phasen, wo das nicht der Fall ist, wo Aktien, Anleihen, die herkömmlichen Assetklassen nicht so performen, dann kommt Gold wieder ins Spiel und zwar in seiner Natur als Stabilisator. Gold ist jetzt nicht die Assetklasse, die super Renditen abwirft, wenn der Markt ein bisschen wackelt. Also in volatilen Phasen ist die Goldnachfrage höher, vor allem auch in Portfolien, da werden wir bestimmt auch nochmal drauf eingehen. Und das macht Gold als gewissen Diversifikator zu Aktien und Anleihen so interessant, weil Gold eben ganz andere Charakteristika hat wie Aktien und Anleihen.
In der Historie ist es ja so, dass Gold in den letzten 100 Jahren insbesondere eine ganz schön bewegte Geschichte hinter sich gebracht hat. Das ging im Grunde genommen los, wo dann so Merkwürdigkeiten reinkamen im April 1933, als die Executive Order 6102 in den USA privaten Goldbesitz verboten hat. Ein Jahr später kam es zu einer Aufwertung des offiziellen Preises, keine Ahnung, was da auf dem Schwarzmarkt los war, von knapp $21 auf $35. Und im Juli 1944 passierte etwas, was lange Zeit Bestand hatte. Der Goldpreis wurde an den US-Dollar in irgendeiner Form angelehnt, gebunden. Und ich konnte, also ich nicht, aber Zentralbanken konnten dann um die Ecke kommen und sagen, ich will gar keine Dollar haben, sondern ich würde ganz gerne das mir nicht in Dollar zurückzahlen lassen, sondern in Gold. Was war das für eine Situation, die aus diesem Bretton Woods entstanden war? Und wie hat das in der Praxis funktioniert?
Ja, genau. Ein kleiner Blick zurück ins Jahr 1944. Da stehen wir kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Und deshalb haben sich die USA gedacht, wie geht's weiter mit Europa, aber auch mit der Welt? Und da kommt eben diese kleine Stadt in New Hampshire, Bretton Woods, ins Spiel. Ist keine Theorie. Bretton Woods klingt so ein bisschen theoretisch. Aber es ist tatsächlich eine Stadt, wo 44 Vertreter aus verschiedenen Staaten sich getroffen haben und haben eben beschlossen, dass der US-Dollar an Gold gekoppelt wird. Also es gibt eine klare Konvertierung und die war eben 35 US-Dollar zu einer Feinunze Gold. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber kleines Beispiel. Wenn jetzt beispielsweise die Bundesbank damals zur Fed gegangen wäre und hätte gesagt, wir haben 35 Millionen US-Dollar, dann hätte die Fed der Bundesbank eine Million Feinunzen Gold gegeben. Also ein klarer Kurs, wie du richtigerweise gesagt hast, galt das vor allem für Zentralbanken, nicht für Privatpersonen. Und damit haben wir eine ganz klare Beziehung zwischen Währung auf der einen Seite und Gold auf der anderen Seite.
Aber offensichtlich ist es ja so, dass die USA vor allen Dingen eine ganze Menge an Gold eingesammelt haben, denn sie sind ja der größte Nettohalter von den natürlich immer wieder angezweifelten Beständen, die in diesem Fort Knox waren. Aber es sind, glaube ich, so 8000 Tonnen, die da irgendwo in Fort Knox und woanders auch noch rumliegen sollen. Und das war so die Situation. Dann kam es aber im Zuge des Vietnamkrieges und der wachsenden Verschuldungsproblematik. Die USA war ja lange Zeit eine große Gläubigernation, ist dann irgendwann eine Schuldnernation geworden. Und irgendwann hat man dann gemerkt, das haut nicht mehr so richtig hin. Ich glaube, Frankreich war es damals, die das stark ausgelöst haben, weil sie irgendwie gesagt haben, nö, wir wollen gar keine Dollar haben, wir würden das ganz gerne in Gold von euch bezahlt haben. Und an einer Stelle war es dann eben so, dass die USA gesagt haben, das geht so nicht weiter.
Genau, zu dem Vietnamkrieg kamen auch gewisse Sozialprogramme und die US-Wirtschaft hat ein Geld gebraucht. Was passiert? Man druckt Dollar, damit verschwimmt so ein bisschen das Verhältnis zwischen US-Dollar und Gold. Und das ist dann eben das Resultat gewesen 1971, der sogenannte Nixon-Schock, der dann eben, Präsident Nixon hat die Goldkonvertibilität zwischen US-Dollar und Gold aufgelöst. Und das ist quasi so ein bisschen der Startschuss, der Geburtstag vom freien Goldpreis, der nach oben und nach unten gehen kann.
Und im Grunde genommen ging es dann in diesen 70er Jahren mit dem Goldpreis richtig ab. Anfang der 80er Jahre, am 21.01. war es so, dass Gold dann bei 850 US-Dollar angekommen ist. Und das war in der Tat ein Rekord. Treiber waren damals die zweite Ölkrise, die es gab, der Iran, da war einiges los. In Afghanistan fing es gerade an zu rumoren. Die US-Inflation war bei 13%. Also das hat alles dazu geführt, dass große Unsicherheit war und die Menschen sich nach Sicherheit, wobei man in Bezug auf die nächsten 20 Jahre sagen muss, dann vermeintliche Sicherheit gesehen haben und Gold in diese Höhen gebracht haben.
Genau dann kommt Gold ins Spiel, wenn die Leute oder Zentralbanken Staaten Sicherheit suchen. Dann wird Gold gekauft und das hat natürlich Auswirkungen auf den Goldpreis, der jetzt frei handelbar ist.
Genau, der war nach Bretton Woods frei handelbar. Es gab keinerlei Einschränkungen mehr. So, dann waren wir 1980 angekommen und dann übernahm Paul Volcker den Chefstuhl bei der amerikanischen Notenbank, hat die Zinsen drastisch erhöht, hat die Inflation sehr, sehr stark bekämpft und Gold hat einen zwei Jahrzehnte knapp andauernden BES-Trend begonnen.
Du sprichst es an, die Zinsen gehen nach oben und jetzt sind wir wieder bei den Anleihen. Jetzt werden Anleihen wieder attraktiver und das schwächt den Goldpreis.
Und die Zinsen sind eine ganze Weile oben geblieben.
Ja.
So, und dann sind wir im Jahr 99 angekommen und da kommt es mal wieder zu einem Wendepunkt, so Mitte 99. Wir sind so, Alan Greenspan hatte sich 2-3 Jahre vorher schon über den irrationalen Überschwang an den Märkten beklagt. Damals noch nicht geahnt, dass das noch 2-3 Jahre weitergehen würde oder eher 3-4 Jahre, weil die Rede war 96, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es ging ja dann bis Anfang 2000. Aber in dieser Zeit bildete Gold sein absolutes Tief aus. Und dieser Tiefpunkt, der am 20.07.99 markiert wurde bei $252,80, der ist konnotiert mit einem Namen. Und dieser Name ist Gordon Brown, der damals als Schatzkanzler für das britische Schatzamt angekündigt hat, die Hälfte der bei Großbritannien noch lagernden Goldbestände zu verkaufen. Das war eine Spitzenidee, das so in die Öffentlichkeit rauszuposaunen, weil dadurch wussten Marktteilnehmer, dass zu bestimmten Terminen, denn Gordon Brown hat es sehr, sehr sauber durchkommuniziert, wann diese Verkäufe stattfinden würden. Da war es dann eben so, dass sich die gesamten Marktteilnehmer darauf einstellen konnten, wann können sie wohl günstig kaufen, weil eine ganze Menge Material auf den Markt kommt. Das haben sie also gemacht. Sie haben sich vorher mit Leerverkäufen noch positioniert, aktiv dazu beigetragen, dass der Markt noch mal ein bisschen mehr Volumen bekommen hat, was er aufzunehmen hatte, was dazu geführt hat, dass der Preis weitergefallen ist. Und naja, dann ging es eben runter. Und das ist dann eben das Brown-Tief, was wir 1999 hatten.
Du sprichst es an. Hinzu kommt außerdem noch, dass die Tech-Aktien stark gewachsen sind. Jeder wollte auf einmal Tech-Aktien kaufen. Es gab eine kleine Rallye. Und dann wird Gold ein bisschen unsexy. Dann wird Gold so gehandhabt wie ein Relikt aus vergangenen Tagen. Ist nicht mehr en vogue so wirklich, weil alle in Aktien wollen. Weil, wie wir es eben bei den Anleihen haben, haben wir es jetzt bei den Aktien. Aktien zahlen Dividenden. Da springt natürlich jeder auf den Zug. Und dann wird Gold eben unattraktiver. Plus die Punkte, die du eben genannt hast. Und die führen eben dazu, dass der Goldpreis massiv nach unten gegangen ist.
Und du hattest eben auch schon die Zinsen angesprochen. Die gab es nämlich immer noch. Und das war auch noch verhältnismäßig attraktiv. Hinzu kamen die Aktienmarktrenditen. Also alles war interessanter als Gold. Und das war dann der Punkt, wo irgendwann dieses Tief ausgebildet wurde. Aber wo ja dann auch etwas wieder in den Markt hineinkam, was für Gold, was ist schon einmal erwähnt, sehr, sehr gut ist, nämlich Unsicherheit. Die war spätestens ab 2000 greifbar und ab 2001, ab September 2001 mit den Anschlägen aufs World Trade Center nochmal viel, viel deutlicher zu spüren. Und dadurch hat Gold sein Tief ausgebildet und eine Trendwende eingeleitet.
Ja, der Goldpreis liebt allgemein Unsicherheit. Das sehen wir auch beispielsweise an den Konflikten mit der Straße von Hormuz oder Israel-Gaza, den Konflikt. Immer wenn es Unsicherheiten gibt, dann geht der Goldpreis nach oben. Und allgemein kann man das in der Formel ganz gut festhalten. Der Goldpreis geht eigentlich immer nach oben, wenn die Realzinsen nach unten gehen oder aber wenn der US-Dollar nach unten geht. Und auf der anderen Seite, wenn die Zentralbank Nachfrage gegeben ist, dann geht der Goldpreis nach oben. Und wenn geopolitische Unsicherheiten auftreten, das spiegelt den Goldpreis nach oben. Also allgemein Zinsen runter, Dollar runter, Unsicherheit hoch und Zentralbanknachfrage hoch. Diese Punkte führen allgemein zu einem steigenden Goldpreis.
Und die Nullerjahre waren relativ voll davon. Aber weil ich eben so ein bisschen Großbritannien gebasht habe, will ich an der Stelle auch noch eine Sache loswerden, die bei der Recherche mir nochmal aufgefallen sind, dass in den Jahren 2000 bis 2005 die Schweizer Nationalbank nicht, wie die Briten, 395 Tonnen Gold auf den Markt gebracht haben. Nein, es waren 1300. Also von daher, diese Situation der Goldskepsis, dass man sich von Gold getrennt hat, das war damals etwas, was total en vogue war, was bei Notenbanken vielfach stattgefunden hat. Und naja, wir kennen das ja auch selber aus Diskussionen. Wenn ein Wert über 10 oder 15 oder auch 20 Jahre in eine Richtung läuft, dann ist man sehr, sehr oft in Diskussionen, auch dahingehend nach dem Motto, na, das steigt doch schon seit Jahren, was soll denn da passieren? Die gleiche Erwartungshaltung gab es eben Ende der 90er beim Gold und ja, das war dann eben ein Irrtum, der sich da manifestierte und wir hatten quasi ein Jahrzehnt, wo Gold durchgehend gestiegen ist. Ich erinnere mich dann an eine Bild-Zeitungstitelseite, wo im Grunde genommen so kleine Goldbarren drauf waren. Das musste 2011 gewesen sein. Und was soll ich sagen? Da hat die Bild auch die Spitze dieser Hosse, die wir dann seit 99 quasi eingeleitet hatten, bei 1920 relativ gut getroffen. Denn in 2011 war Krisenhöhepunkt.
Genau. 3 Jahre zuvor, 2008, Finanzkrise. Dann werden die Märkte wieder volatil. Es wird unruhig. Und das liebt der Goldpreis. Der steigt wieder, weil viele in ihren potenziell sicheren Hafen zurückkehren. Hinzu kommt, dass wir neben der Euro-Krise dann auch wieder eine Phase von Niedrigzinsen haben. Auch das ist gut für den Goldpreis, weil eben jetzt wieder Anleihen unattraktiver werden. Und das sind eben diese wiederkehrenden Indikatoren, die den Goldpreis steigen lassen. Und sowas dann auch in der angesprochenen Zeitspanne.
Und das, was du gerade ansprichst, was Freddy da gerade sagt, ist eben dieses Thema, dass es in genau dieser Zeit dann den Hochpunkt der Euro-Krise gab und dann so eine kurze Phase, nochmal eine vermeintliche Entspannung, die lief dann bis 2015. Da dachte man, naja, das geht jetzt wahrscheinlich hier irgendwie ganz gut zu Ende. Dann kam was anderes, nämlich ein Zinsniveau, was die Welt und was insbesondere Europa so noch nicht gesehen hatte. Und Zinsen waren, die waren ja gar nicht mehr da, die waren ja weg auf einmal. Und Gold ist dann, nachdem es im Dezember 2015 von den im September 2011 erreichten 1920 auf 1050 abgestürzt ist, 45% unter dem 2011er Hoch. Und dann ging es eben in diese Phase rein, deren Kulminationspunkt, deren vielleicht auch ersten Kulminationspunkt, wir jetzt im Januar gesehen haben bei 5600.
Genau, dann steigt der Goldpreis auch massiv. Man muss das natürlich immer ein bisschen einordnen. Man kommt aus einer Phase, wo Gold ein langes Tief hatte. Dann geht Gold wieder stark nach oben. Aber es sind immer wieder dieselben wiederkehrenden Faktoren. Und es gab auch immer wieder exogene Schocks, die das dann auch danach wieder ein bisschen eingedämpft haben.
Und du hast ja vorhin dieses eigentlich gebraucht. Und das ist ja bei Gold aus verschiedenen Gründen wichtig. Und nein, es liegt jetzt nicht an der Compliance-Abteilung. Es liegt daran, dass wir seit 2022 etwas haben, was so eigentlich gar nicht sein kann. Also 2022, ihr erinnert euch, wenn ihr damals schon an der Börse aktiv war, das war quasi das Annus Horribilis der Kapitalmärkte. Ein 60-40-Portfolio, bestehend aus Aktien und Anleihen, hat eine relativ brutale Negativ-Performance gemacht. Warum? Weil die Aktien gefallen sind. Und dummerweise sind auch noch in diesem Jahr die Zinsen gestiegen. Die Zinsen sind gestiegen, demzufolge sind die Kurse gefallen und auch die Anleihen, die normalerweise bei einem 60-40-Portfolio dafür sorgen sollen und das auch ganz, ganz viele Jahre gemacht haben, bis auf 22, die haben dafür gesorgt, dass dann auch noch die Anleihekomponente negativ war und dieses klassische 60-40-Portfolio negativ gelaufen ist. Und quasi wie der Phönix aus der Asche in dieser Situation und auch dem widersprechend, was du gesagt hast, in dem Moment, wo Zinsen steigen, fällt Gold normalerweise, weil es ja interessanter ist, hat Gold sich dafür relativ wenig interessiert und ist ausgehend von 22 stark weiter gestiegen. Warum?
Gold ist sehr stoisch, zugegebenermaßen. Und wir hatten es gerade angesprochen, die beiden Klassiker der Asset Allocation, also Aktien und Anleihen, gehen auf einmal beide nicht mehr in dem Core-Portfolio. Und das ist natürlich eine Sonderlocke. Wenn so eine Marktphase mal eintritt, dann sind allgemein Rohstoffe sehr attraktiv, aber auch Gold. Rohstoffe haben dann noch ein bisschen besser performt 2022 als Gold. Aber das gilt allgemein. Gold und auch Rohstoffe sind die Stabilität, wenn die klassischen Asset Allocation Instrumente mal nicht funktionieren. Und deshalb haben in dieser Zeit Anleger, die in Gold, aber auch in breiteren Rohstoffen investiert waren, potenziellen Schutz gehabt. Wenn man das ein bisschen einordnet, 2 Jahre zuvor, man hat 2022 auch noch den Einmarsch von Russland in der Ukraine gehabt, also wieder eine geopolitische Unsicherheit, die Gold in die Karten spielt. 2 Jahre zuvor hatte man Corona. Da waren die Märkte auch mega volatil. Gold hat so ein bisschen die Stabilität gezeigt. Und 2 Jahre später kommt wieder ein exogener Schock, Russland-Ukraine. Wenn man sich 2 Jahre zuvor erinnert, bei Corona hat Gold gut performt. Das gibt natürlich Rückenwind für Gold und für den Goldpreis allgemein. Und das hat eben dazu geführt, dass sich auch viele professionelle Investoren nicht nur nach Aktien oder Anleihen umgeschaut haben, sondern eben noch etwas zur Beimischung genommen haben. Und das war Gold.
Und gleich ist diese Geschichtsstunde auch zu Ende. Aber wir haben noch einen Punkt. Wir haben noch einen Punkt, den wir hier noch ansprechen müssen, der sich in 22 mit dem von dir angesprochenen Einmarsch Russlands in der Ukraine auch geändert hat. Einmal natürlich, dass die Russen auf der einen Seite gar nicht mehr so richtig in der Lage sind, das, was sie verkaufen, was sie ja trotzdem weiterhin weltweit verkaufen, so ohne weiteres zu nutzen, auch gar kein Interesse mehr unbedingt daran haben, Dollarbestände zu haben, sondern sich schon überlegen, was machen wir eigentlich damit. Aber es gibt einen neuen Käufer am Markt, der in 2022 bis 2024 jeweils 1.000 Tonnen aufgekauft hat und auch in 2025 noch mit knapp 900 Tonnen als Käufer aktiv war. Und es waren die Notenbanken. Was hat sich da so geändert, dass diese Institution, die ja in den 90er Jahren bis in die Nullerjahre hinein zu den Verkäufern gezählt hat, sich jetzt wieder umorientieren und sagen, hoppla, das machen wir jetzt mal anders.
Wenn Notenbanken Gold kaufen, dann hat das sicherlich seine Berechtigung und einen Hintergrund. Wahrscheinlich geht man davon aus, dass die geopolitischen Spannungen, die aktuell und in den letzten Monaten waren, auch weiterhin Bestand haben. Wenn man jetzt mal aktuell schaut, ist die People's Bank of China ein riesengroßer Goldkäufer, die Notenbank von China. Aber es gibt eine Zentralbank, die noch mehr Gold aktuell nachkauft. Weißt du welche?
Nein.
Das ist die polnische.
Polnische?
Ja, hätte man
die
nicht.
Die polnische kauft absolut mehr als die People's Bank of China?
Die polnische kauft mehr Gold als die People's Bank of China. Hinzu kommt noch die kasachische und die usbekische Zentralbank und noch von ein paar Schwellenländern. Das hat mich extrem überrascht, allein diese Staaten, dass die Gold kaufen. Aber es zeigt auch, in welche Richtung es geht. Wenn so viele namhafte Zentralbanken und auch exotischere Zentralbanken Gold kaufen, führt das eigentlich dazu, dass Zentralbanken davon ausgehen, dass es weiterhin geopolitische Unsicherheiten gibt. Und das passt zu einer Umfrage vom World Gold Council. Die haben nämlich die Zentralbanken befragt und dabei kam raus, dass 45% der Zentralbanken innerhalb der nächsten 12 Monate ihre Goldbestände aufstocken wollen. Und das ist ein Indikator, der den Goldpreis gefällt. Und deshalb steigt der Goldpreis auch weiterhin und hat jetzt ein kleines Tal aktuell überwunden und es geht wieder Richtung Norden.
So, Geschichtsstunde ist abgeschlossen, können wir an der Stelle feststellen. Aber bei der Ausführung, die du da gerade machst, muss man sich ja eine Frage stellen. Diese Notenbanken, was machen die eigentlich gerade? Kaufen die Gold oder verkaufen die Dollar?
Das ist sehr spannend und das wissen die Notenbanken, wir wahrscheinlich nicht. Aber es ist schon sehr auffällig, die Tendenz, dass Gold gekauft wird und Dollar nicht ganz so attraktiv aktuell ist. Deshalb ist der Euro jetzt auch einen Tick stärker geworden die letzten Tage im Verhältnis zu dem US-Dollar. Es ist natürlich, die Regierung in den USA steht vor dem Ende. Also Präsident Trump kann nicht mehr wiedergewählt werden. Es sind Midterms im November. Auch das hat sicherlich seinen Einfluss darauf. Aber es ist natürlich so ein bisschen die Gretchenfrage, wie du richtigerweise sagst, kaufen die Zentralbanken Gold oder verkaufen sie Dollar? Eines der beiden Sachen wird stimmen. Ich denke, es ist ein Mix aus beidem.
Und es gibt natürlich auch noch eine sehr unbequeme Anschlussfrage bei dem, was du jetzt gerade noch mal bei der Armada von Zentralbanken so genannt hast. Was ist denn, wenn die irgendwann aufhören, Gold zu kaufen?
Das würde den Goldpreis erstmal drücken. Da bin ich ziemlich sicher, weil die Faustformel ja auch so ein bisschen sagt, wenn Zentralbanken nach Gold nachfragen, dann steigt der Goldpreis. Kaufen Zentralbanken kein Gold nach, würde ich davon ausgehen, dass sie eher von steigenden Zinsen ausgehen. Dann wären Anleihen wieder attraktiver oder Staatsanleihen in dem Falle. Aber es könnte natürlich auch sein, dass Aktien wieder attraktiver werden. Wenn Zentralbanken aufhören, Gold zu kaufen, geht das Pendel eher in Richtung Währung, Papiergeld und nicht mehr in Richtung potenziell sicherer Hafen, Goldbarren.
Aber im Moment ist es auf jeden Fall noch so, dass die Zentralbanken ihre Währungsbestände tendenziell in Gold umschiften. Das ist im Moment noch der Fall. Du hattest diese Absichten der Zentralbanken aus der Studie genannt, da eher aufzustocken. Auf der anderen Seite, die sind ja auch nicht doof. Also ich meine, die werden sich ja auch nicht unlimitiert in die Karten gucken lassen. Und was die dann im Zweifelsfall sagen, also ob die dann rechtzeitig auch sagen, je nach dem Modell, wir kaufen jetzt nicht mehr. Wie verlässlich ist sowas?
Ja, wir alle können nicht hinter die Mauern von einer Zentralbank schauen.
Ja.
Das hat natürlich auch seine Berechtigung, dass wir das nicht können. Von daher ist Verlässlichkeit ein großes Wort. Aber ich denke, wenn wir kein Vertrauen mehr in die Zentralbanken haben, dann haben wir, denke ich, alle ein Problem.
Ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar Sachen durchgegangen, die ihr in der Folie, die vier Einsatzmöglichkeiten genannt ist, nochmal aufgeführt. Wir haben das Thema breite Streuung. Wir haben Schutz vor Inflationsschocks als Thema. Wir haben Flucht in Sicherheit und das Thema Angebot und Nachfrage ist mit aufgeführt. Also als ganz logisches, grundsätzliches Marktelement. Wenn man sich das Ganze jetzt anguckt und vor Augen führt, wie die Situation in Russland, in der Ukraine ist, bekomme ich im Moment eher so das Gefühl, dass Russland durch eine größer werdende Anzahl von militärischen Rückschlägen auch eher in die Lage gebracht wird, Frieden zu schließen, was ja so merkwürdig das an der Stelle klingt. Im Grunde genommen ein Belastungsfaktor für den Goldpreis sein könnte.
Definitiv.
Also ist, wie gesagt, man kommt bei so einer Formulierung immer ganz leicht in die Situation, dass es wirklich behämmert klingt. Schutz vor Inflationsschocks, würde ich mal sagen, das ist schon noch ein Element, was ernst zu nehmen ist, weil Inflation kommt immer wieder rein. Und wenn man sich bestimmte Lebenshaltungskosten, gerade die ich von USA-Reisenden im Moment so kolportiert bekomme, da schüttelt es einen schon ganz schön durch und man fühlt sich so in Deutschland oder auch insgesamt in Europa auf so einer Insel der Glückseligen, was die Preise für Lebensmittelgut anbelangt. Wir haben das Thema Flucht in Sicherheit. Auch das könnte etwas sein, was endlich ist, weil welche Sicherheit bietet es dann eigentlich in der Situation? Und Angebot und Nachfrage, da haben wir die Notenbank schon mit angesprochen. Also von daher, es gibt einiges, was für Gold spricht. Es gibt aber auch etwas, was anzeigt, da ist auch ordentlich Risiko mit dabei. Von daher darf einen dieser Rückschlag von Peak Gold bei 5.600, wo sich der Preis ja auch sehr weit von der 200-Tage-Linie entfernt hat, nicht wundern.
Absolut. Gerade wo du es ansprichst, man muss da natürlich immer in den Kontext auch bringen. Über 10 Jahre ging der Goldpreis nach oben und dann ist so eine kleine Korrektur auch gesund und hat natürlich auch Gründe, weil viele nehmen auch Gewinne mit, es gibt Abverkäufe und von daher, wenn es, und das hat die Geschichte des Goldpreises, die wir eben ausführlich erklärt haben, mit dem Goldpreis nach oben geht über einen längeren Zeitraum, dann kommt auch mal so eine Korrektur, das ist gesund und das ist dank dem Nixon-Schock ja auch gewünscht, weil der Goldpreis eben frei verhandelbar ist.
Wir kommen jetzt an zwei Stellen zum Thema Allokation, also Gold in einem Portfolio, was es für eine Rolle spielt. Und da ist zunächst mal wichtig, dass man sich anschaut, wie eigentlich diese Korrelationen, also der Gleichlauf von bestimmten Assetklassen miteinander aussieht. Und da sieht man bei Gold zum S&P 500 einen sehr, sehr nah der Null gelegenen Wert, was im Grunde genommen sagt, dass es quasi keinerlei oder kaum Gleichlauf zwischen Gold und dem S&P 500 gibt. Also in dem Moment, wo der Wert beispielsweise bei einer 1 ist, würde es sagen, wenn Gold steigt, steigt auch der S&P und umgekehrt. Und wenn er bei minus 1 wäre, wäre die Aussage, wenn Gold steigt, fällt der S&P und umgekehrt. So, das sind die Aussagen bei Korrelationen. Und hier haben wir im Grunde genommen eine fast Null zu stehen. Ist es in Krisenphasen dann auch so, weil so subjektiv, habe ich dann immer den Eindruck, wenn es irgendwo rumpelt, dann rumpelt es eigentlich immer überall und dann gibt es auch kaum in irgendeiner Form so diese Nichtorientierung zueinander.
Das Schöne ist, diese Sorgen brauche ich mir nicht machen, wenn ich eben Aktien oder Aktienindizes mit beispielsweise Gold mische, eben durch diese fast nicht vorhandene marginale Korrelation. Anderes Beispiel, wenn ich den S&P 500 mit dem MSCI World mir anschaue, da habe ich eine mega hohe Korrelation, Stichwort Magnificent Seven. Da bin ich nicht gut gehedged und das ist vielleicht auch ein Fehler, den Privatsparer machen können. Die sagen, ich investiere doch in ein MSCI World, ich investiere in ein Nasdaq, ich investiere in ein S&P 500. Ja,
ouch.
Da kommen natürlich ein paar Falten dann hoch. Das sollte man nicht machen, weil man eben, wenn diese Märkte allesamt leiden, die haben oft dieselben Indexkomponenten drin, dann geht mein ganzes Gesamtportfolio nach unten. Und deshalb macht das durchaus Sinn, sich mehrere Assetklassen mit ins Portfolio zu holen. Also ganz klassisch und plakativ gesagt, nicht alle Eier in einen Korb zu legen und eben einen Mix aus Aktien, Anleihen, aber auch Edelmetallen wie Gold zu nehmen. Und die höchste Korrelation hat Gold mit Silber, Platinum und Palladium. Auch das sind Edelmetalle oder Industriemetalle. Von daher macht es durchaus Sinn, sich nicht nur auf Aktienindizes zu beschränken, auch wenn die mit guten Dividenden und Ausschüttungen locken, sondern immer die Stabilität im Hinterkopf zu behalten. Und da kann Gold eine wichtige Rolle spielen.
Und wenn ich dann gerade Autsch gesagt habe bei der Aufzählung von MSCI World, S&P und Nasdaq, was ja allesamt gute Indexkonzepte sind, ist bei mir natürlich klar, 70% vom MSCI sind faktisch USA. Und wenn ich dazu noch den Nasdaq und den S&P packe, dann sollte ich eine Meinung haben. USA rules the world. Wenn das die Einstellung ist, dann ist das die genau richtige Strategie. Und dann habt ihr eben so eine kleine Beimischung von irgendwie Restwelt mit 30% beim MSCI World. Und wenn er gedrittelt in Nasdaq, S&P und MSCI World seid, dann habt ihr noch 10% übrig, was bei USA rules the world ja total angemessen ist. Meine Strategie wäre es nicht. In dem Modell, was wir hier haben, auf der Folie Anwendungsvoll 1, Portfoliodiversifikation in der Praxis, die ihr jetzt als Videozuschauer sehen könnt, als Podcast-Zuhörende, müsst ihr an der Stelle auf die Website gehen von YouTube und euch das Video anschauen. Aber da haben wir eine extrem spannende Grafik, die in der Mitte der Seite positioniert ist und wo so ein geschwungener Bogen drin ist. Und den erklär uns doch mal so ein bisschen, was wir auf dieser Grafik finden und was eigentlich das Faszinierende daran ist.
Ja, diese Grafik hat eine sehr spannende Aussage. Zunächst einmal haben wir die annualisierte Volatilität über 20 Jahre und die 20-jährige annualisierte Rendite. Und unten haben wir bei 100% Kern ein sogenanntes Core-Portfolio. Das besteht zu 60% aus Aktien und 40% aus Anleihen. Also wir haben Aktien drin, Anleihen, aber kein Gold oder keine Rohstoffe.
Also dieses Portfolio, was wir eben schon angesprochen haben,
genau.
Was in 19 der zurückliegenden 20 Jahren auf dieser Grafik eigentlich ganz gut gelaufen ist, ein doofes Jahr mal drin hatte, aber ein bisschen Schwund ist immer.
So könnte man es plakativ ausdrücken, aber das trifft den Nagel auf den Kopf. Und jetzt machen wir was ganz Spannendes, das ist die sogenannte Fission Frontier. Jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze verhält, wenn wir Gold mit beimischen. Das machen wir einmal mit 10% Gold, einmal mit 20, mit 30 und mit 40. Und da sehen wir jetzt beim Beispiel 80% Core und 20% Gold, dass die Volatilität, also die Schwankung, deutlich zurückgeht, aber auf der anderen Seite gleichzeitig auch die Rendite, annualisiert auf 20 Jahre, nach oben geht, wenn man Gold beimischt. Und das ist eigentlich relativ attraktiv. Weniger Schwankung, weniger Volatilität, aber gleichzeitig mehr Rendite, einfach durch Gold. So, und wenn man jetzt weitergeht und noch mehr Gold mit reinnimmt, nämlich 30%, dann sieht man, dass die Volatilität, also die Schwankung, wieder zunimmt, aber gleichzeitig auch die Rendite.
Also das ist ein bisschen, es steigt einfach beides weiter wieder.
Genau, das ist eine Abwägungssache natürlich und alles vergangenheitsbezogene Daten, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Nur weil das in der Vergangenheit funktioniert hat, die letzten 20 Jahre, bedeutet das nicht, dass es auch in der Zukunft so funktioniert. Es soll eigentlich nur illustrieren, dass wenn man Gold mit dazu nimmt zu Aktien und Anleihen, man durchaus die Volatilität auch senken kann und Rendite theoretisch steigen kann. Um das Schaubild zu vollenden, könnte man jetzt noch mehr Gold mit hinzunehmen, nämlich 60% Core und 40% Gold. Und da sehen wir mit dem Blick auf die annualisierte Volatilität über 20 Jahre, wir sind jetzt wieder genau bei dem Ausgangspunkt des reinen 100% Core-Portfolios, aber haben dieselbe Volatilität bei einer potenziell höheren vergangenheitsbasierten Rendite, wenn man Gold hinzunimmt. Das klingt jetzt alles ein bisschen technisch und soll absolut keine Anlageempfehlung sein. Die Kernessenz und die Grundaussage ist hierbei, wenn man Gold mit in ein Aktien- und Anleihenportfolio nimmt, kann man aus historisch vergangenheitsbasierten Daten sicherlich die Volatilität in seinem Portfolio steuern.
Und man stellt eben auch fest, dass wir hier natürlich zunächst mal die Bemerkung machen müssen, 29. Mai, da war Gold auch gegenüber dem Vorjahr und den Vorvorjahren noch in einer sehr, sehr guten Position. Also keiner von euch, der ein Jahr vor dem 29. Mai 2026 Gold gekauft hat, hat eigentlich eine Chance, im Minus zu sein. Also da müsste er sich schon ziemlich dämlich angestellt haben und mit irgendwelchen ganz merkwürdigen Produkten investiert haben. Aber mit einem relativ simplen Gold-Partizipationsprodukt hatte man eigentlich keine Chance, Geld zu verlieren. Wenn euch das aus irgendwelchen Gründen gelungen ist, dann schreibt mir gerne mal eine Mail. Das würde ich mir total interessiert angucken wollen. Wichtig an der Stelle ist, was du eben auch schon gesagt hast, dieser eine Tag. Und man müsste dann eben immer gucken nach dem Motto, wie war es eigentlich an anderen Stellen. Wenn wir das Ganze 10 Jahre früher ausrichten würden, wäre die Geschichte von 1996 bis 2016, das würde wahrscheinlich immer noch einigermaßen vernünftig aussehen,
aber
signifikant anders. Und der Haupthinweis, den euch diese Grafik gibt, dass dieses Thema Beimischung eben zu einer Risikoreduktion, was die Volatilität anbelangt, führen kann und eben ganz oft auch führt. Wir haben es hier eben auf einen aktuellen Zeitpunkt bezogen und der Zeitpunkt ist eben in der Jetztzeit und da sieht es eben in der Tat ganz gut aus. Das heißt aber in der Tat dummerweise nicht, dass es in den nächsten 20 Jahren auch so laufen wird. Ich selber habe mir ja Gold für diese Sendung gewünscht, weil ich, wie der eine und die andere von euch wissen, irgendwann im Oktober ungefähr bei dem Kursniveau, was wir jetzt wieder haben, aus einer relativ großen Goldposition bei mir ausgestiegen bin. Im Moment aber immer noch 12% von meinem liquiden Nettovermögen im Gold investiert bin. Deswegen habe ich mich über diese Darstellung da eigentlich sehr gefreut und kann eben auch bestätigen, dass Gold sowohl was die Risikoreduktion auch in der Wahrnehmung, die ich so erlebt habe, und dann eben auch, was die Wertentwicklung durchaus ein treibender Faktor war, auch bei mir im Depot. Und das war, ja, das ist eine schöne Geschichte. Was es auf 20 Jahren bedeutet, vielleicht nochmal als Hinweis, 6,65% bezogen auf 20 Jahre, da werden aus 100.000 Euro 362.000 Euro, 7,75% auf 20 Jahre, da werden aus 100.000 Euro 445.000 Euro. Also das war dieses Portfolio mit dem geringsten Risiko. Wenn ihr euch jetzt nochmal auf die Grafik konzentriert und da in die Mitte schaut, das ist dieser Bogen, der im Grunde genommen ganz nach links diesen Top-Wert auf der Niedrigrisikoschwelle hat. Und bei dem 60-40er-Portfolio war die Rendite 8,7% bezogen auf den 26. Mai 2026. Und das hätte bedeutet, dass aus 100.000 Euro, die 20 Jahre zuvor investiert worden wären, 530.000 Euro geworden wären, bei dem gleichen Risiko, bei der gleichen Schwankungsintensität, die eben auch dieses Kernportfolio 60-40 gehabt hätte. Wobei dann, das will ich schon, also die 60-40 ist mir deswegen, also die 40-prozentige Goldgewichtung ist mir deswegen einen Tick unsympathisch, weil dann ist mein Aktienanteil unter dem Goldanteil, denn 60% von 60%, die ja dann nur noch entsprechend übrig bleiben, sind eben nur 36 und darauf hätte ich keine Lust. Also mehr Gold als Aktien, also irgendwo ist dann auch mal eine Grenze.
Das ist auch wichtig zu betonen und das ist auch der Sinn dieser Grafik. Gold absolut gesehen wird nicht die Rendite ausschießen und auch nicht die Volatilität komplett senken. Gold aber relativ im Verhältnis zu Aktien und Anleihen kann eben diese Stabilisierung des Portfolios ermöglichen. Und das ist eigentlich die Kernaussage von dieser Folie.
So, jetzt hatten wir Goldhistorie, Gold im Portfolio. Jetzt seid ihr in der Situation, dass ihr ein neues Produkt herausgebracht habt. Bevor wir uns dem zuwenden, gibt es ja ein paar Möglichkeiten, die man auch mal kurz besprechen sollte. Also ich kann jederzeit irgendwo reingehen in so einen Goldladen. Hier direkt um die Ecke gibt es so einen leicht angeschandelten Laden, wo ich glaube ich auch Goldunzen gönnen kann. Die haben eine große Silberunze im Moment gerade im Schaufenster, finde ich ganz schön. Aber es sieht so ein bisschen angeschandelt aus. So, und wo es eben darum geht, also ich kann es ja auch anders machen. Ich kann mir natürlich eine Goldunze kaufen oder mehrere Goldunzen. Ich kann mir Barren kaufen. Es gibt das Thema verbrieftes Gold, worüber wir gleich sprechen. Da gibt es das Thema Auslieferungsanspruch und kein Auslieferungsanspruch. So, geh mal ein bisschen selber durch die Unterschiede durch, bevor wir uns dem Produkt zuwenden, was ihr jetzt noch rausgebracht habt.
Ja, wie du richtigerweise sagst, gibt es verschiedene Formen, Gold zu besitzen. Einerseits könnte man die klassische Münze haben, die ist vor allem für kleinere Beträge geeignet oder kann man erwerben mit kleineren Beträgen. Wenn man dann schon größere hat, geht es in Richtung Barren. Das wird dann ein Tick unhandlicher, aber Münzen und Barren sollte man eigentlich gut in einem Keller oder in einem Tresor verstauen. Und wenn man das umgehen will, kann man in sogenannte Exchange-Traded Commodities investieren. Die sind physisch gedeckt und besichert mit Gold. Und das Gold liegt dann auch in Barren oder in Münzform, je nachdem, in Tresoren. Und das ist ein gangbarer Weg, eben am Goldpreis auch zu partizipieren als Anleger.
Wann immer ich über die verbriefte Form von Gold rede, kommt eine Aussage garantiert. Was passiert, wenn es richtig kracht? Dann ist es doch viel besser, wenn das Gold im Keller liegt.
Das ist Geschmackssache. Man hat bei Exchange-Traded Commodities, die den Goldspot abbilden, auch Auslieferungsmöglichkeiten. Man kann sich Cash auszahlen lassen, man kann sich aber auch das Gold physisch ausliefern lassen. Das gibt es in verschiedenen Variationen. Wichtig ist, dass man als Anleger immer in das Prospekt schaut und genau weiß, in was man investiert. Falls so ein Fall kommt, den du gerade beschilderst, dass man da nicht wie der Ochse vom Berg steht, sondern genau weiß, aha, ich krieg mein Gold oder ich krieg mein Cash und eben nicht Angst haben muss um sein investiertes Vermögen.
Aber weißt du ja auch selber, also in Zeiten der Unsicherheit ist es ja nicht so nach dem Motto, ah ja, ich habe da einen Auslieferungsanspruch, finde ich super. Das Bedürfnis ja dann, das so wie beim Herr der Ringe in der Hand zu haben und zu sagen, mein Schatz und so weiter, das ist ja das Kernbedürfnis. Wie begegnest du dem, der eine andere Intention hat?
Ja, ein Blick in die Vergangenheit zeigt, Invesco hat ja als Emittent beispielsweise ein Invesco Physical Gold ETC und der hat beispielsweise auch Corona durchgemacht. Und das wäre ja so eine Phase, die du ansprichst, ein exogener Schock, wo es deutlich volatil wird, wo auch ein Gold ETC ruckelt, ja, nicht so wie Aktien oder Anleihen, aber auch der ruckelt, der ist davon betroffen. Und da hat man eben durch millionenfache Käufe und Verkäufe, der ETC ist 25 Milliarden Euro groß aktuell.
War damals 25 Milliarden in Gold only?
Nee, in Euro, der ETC.
Ist
natürlich besichert. Ne?
Aber 25 Milliarden Euro in Gold investiert, nichts anderes.
So könnte man es sagen, ja, weil die Barren besichert sind und in London in einem Tresor liegen und auch den LBMA-Standards entsprechen.
Da habe ich ja meinen Keller.
Genau, LBMA, lass mich das kurz noch ausführen, ist die London Bullion Market Association. Das ist quasi so der Referenzpreis für Gold. Das ist auch ganz wichtig immer zu bestehen. Also das ist nicht irgendwie wie bei deinem Laden um die Ecke Gold, sondern das ist physisch besichertes Gold, das existiert und das ist echtes Gold. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil wenn ein Anleger da rein investiert, will er ja auch wirkliches Gold haben oder zumindest indirekt rein investieren. So, und wenn jetzt so ein exogener Marktschock kommt wie Corona, dann sieht man ja an einem Blick bei den Spreads, also Unterschied Kauf-Verkaufskurs, ne, das was macht mit einem ETC. Und wir haben aus der Historie gesehen, dass selbst solche exogenen Schocks diesen ETC natürlich ins Ruckeln gebracht haben, aber nicht massiv. Die Spreads sind nicht massiv auseinandergegangen. Und das ist eigentlich ein Indikator, ist natürlich auch der Vorgröße geschuldet, dass auch so ein Gold-ETC bei Krisen belastbar sein kann. Und eben die Spreads nicht komplett auseinander dividieren, sondern dass sie stabil bleiben. Und das ist natürlich auch wichtig für ein Finanzprodukt, wenn man da rein investiert, dass man auch nicht bei einer Marktverwerfung Angst um sein investiertes Geld haben muss.
Wir reden ja jetzt über diese verbrieften Produkte und da ist auch mit Hinblick auf den Invesco und überhaupt alle verfügbaren Disclaimer, die es in dieser Welt gibt, eine Sache wichtig. Was das hier nämlich auch auf keinen Fall ist eine Steuerberatung. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber es gibt zwei Dinge, wo die Bundesfinanzhofrechtsprechung im Grunde genommen mitgibt. Und auch das vor dem Disclaimer-Hintergrund sehen. Ich gebe hier nur so wieder, wie mir so ein bisschen auch der Schnabel gewachsen ist, dass erstens das Gold vollständig physisch hinterlegt sein muss. Bei euch dann eben in London bei JP Morgan. Und das zweite ist, was ein solches Produkt erfüllen muss, damit nach einer Veräußerung nach 12 Monaten Erträge steuerfrei sind. Es muss einen Auslieferungsanspruch geben. Das ist bei diversen Produkten der Fall. Und euch gelingt es jetzt mit den 12 Basispunkten und einem sehr, sehr engen Spread, den ich mir gerade angeguckt habe, der so bei 3 bis 5 Basispunkten liegt, ein Produkt hinzustellen, was mit 12 Basispunkten an Gebühren auskommt. Also so zum Vergleich, so das Xetra Gold, da wird auf Depot-Ebene eine Gebühr veranschlagt, die liegt bei 0,36% pro Jahr insgesamt. Wird auf Depot-Ebene belastet, nicht über das Produkt selber, aber da zahle ich 0,36%, bei euch 0,12% im Produkt. Wie geht das? Wie kann Invesco damit Geld verdienen? Weil das muss ja schon der Anspruch sein. Also in dem Moment, wo ich weiß, dass ihr mit dem Ding Verluste macht, habt ihr nicht lange Spaß dran. Also von daher, ihr müsst damit was verdienen. Und Gold stelle ich mir mal so relativ schwierig vor, damit auch Geld zu verdienen. Weil da sind Barren, die müssen in irgendeiner Form transportiert werden. Da kostet der Tresor auch irgendwie Geld. Das ist anders als bei einer Aktie, wo ich das relativ leicht hinbekomme, dass es eigentlich mittlerweile mit den ganzen effizienten Geschäften, die es da digital gibt, relativ locker ist. Bei Gold, das muss getragen werden, das muss geschoben werden. Bei bestimmten Mengen wird da auch viel Platz benötigt. Wie funktioniert sowas, dass 0,12% gehen und dann parallel auch noch dieser sehr niedrig spannige Trading-Bereich angegeben wird?
Um diese Frage zu beantworten, muss man ein paar Dinge trennen. Auf der einen Seite hatten wir eben schon angesprochen, der Invesco Physical Gold ETC, der ist 25 Milliarden Euro groß. Und du hast die Kosten angesprochen. Wenn man das natürlich im Verhältnis zu den Kosten setzt und das Volumen, da verdient eine Fondsgesellschaft natürlich auch schon fairerweise Geld dran. Auf der anderen Seite hatten wir uns überlegt, wie können wir das mit der steuerlichen Handhabung, die du eben angesprochen hattest, nach 12 Monaten mit Hinblick auf die jeweilige individuelle steuerliche Situation, wie kann man das realisieren? Und da hat sich unser Produktmanagement-Team überlegt, das ist ein deutsches Phänomen, wie kann man das für deutsche Anleger zugänglich machen, für Privatpersonen wie dich und mich? Und da haben wir eben diesen Invesco Physical Gold ETC gespiegelt. Also die Kosten sind gleich, wie du eingangs erwähnt hast. Es ist eine eigenständige ISIN, also ein eigenständiges Finanzprodukt mit der Steuerfreiheit, und der wurde Invesco Physical Gold Römisch 2 genannt, und der hat eben nach 12 Monaten Haltedauer, je nach der steuerlichen Situation, diesen Auslieferungsanspruch und diese Steuerfreiheit inkludiert. Dieses Produkt hat aber noch ein anderes Merkmal, und das finde ich extrem spannend, und zwar es hat einen sehr niedrigen Anteilspreis. Der liegt ungefähr bei 4 US-Dollar, und es ist 1/1000stel einer Feinunze Gold. Und das bedeutet beim Anteilspreis von wirklich nur 4 US-Dollar, dass den Privatinvestoren gut auch besparen können. Und das macht auch Gold zugänglich für Privatinvestoren und ist ein massiver Gewinn für Privatanlegende, denn die halten eben nicht nur 0,0001 Stücke von einem riesen Gold-ETC, sondern können mit Kleinstbeträgen schon wirklich Anteile erwerben, und das demokratisiert den Goldhandel.
Ja, vor allen Dingen ist es auch so ein Ding, ich hatte mir das eben angeguckt, also auf der einen Seite hat es mich genervt, sage ich auch ganz ehrlich, weil dann eben die dritte und vierte Nachkommastelle immer am Flackern ist. Das ist total irritierend, wenn man davor sitzt, weil ich normalerweise gewohnt bin, dass da irgendwie, keine Ahnung, 311 steht, und dann sind zwei Stellen, die sich irgendwie bewegen. Da hatte ich irgendwie den Eindruck, dass das ganze Ding sich bewegt. Also es war ganz spannend, sich das anzugucken. Aber in der Tat, man hat ja auch mal gelernt, dass diese niedrigen Preise, die Niedrigschwelligkeit für Anleger besser verdeutlichen und deswegen auch stärker gekauft werden. Umso wichtiger ist dann eben auch diesen Spread da berechnen zu können. Und da eben, also ich habe es über einen längeren Zeitraum gemacht, mir angeguckt und bin da eben auf 3 bis 5 Basispunkte gekommen, was ja dann auch schon mal dafür spricht, dass ihr dieses Handelsthema, jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt eine normale Marktphase, muss man auch dazu sagen, da sehr, sehr gut im Griff habt. Da werde ich mich natürlich auch nicht zu Aussagen hinreißen lassen, weil ich da auch keine Erfahrung habe. Ich habe euer Goldprodukt in den Krisenzeiten nicht gehandelt, sondern kenne da eher was anderes, was es von euch auch noch gibt. Neben diesem Goldprodukt, was wir jetzt besprochen haben, gibt es das Ganze ja auch noch in einer währungsgesicherten Variante.
Genau, das gibt es in Euro hedged, aber auch in Pfund Sterling hedged. Und der Vorteil, warum ist das eigentlich so, dass Invesco auch diese gehedgten Varianten anbietet? Invesco ist anorganisch mal gewachsen und hat eben einen Anbieter migriert, der auf Precious Metal, also ETCs, auf Precious Metal spezialisiert war. Und deshalb hat Invesco Gold, Silber, Platin, Palladium, aber auch Commodities im ETC-Mantel, auch in gehedgten Varianten. Und das erklärt auch diese Spreads, die du eben angesprochen hast. Ja, bei einem Flaggschiff, das 25 Milliarden Euro groß ist, da werden täglich Millionen rein und raus gehandelt. Und diese Liquidität ist eben auch gegeben, dadurch, dass Invesco ein ETF-Haus ist und auch ein ETC-Haus. Und das kommt natürlich noch hinzu, dass das ein bisschen Vertrauen schafft bei Anlegern, weil Invesco eben diese Expertise auch bei ETCs hat.
Ich bin jetzt eben schon so ein bisschen vorangesprungen auf das gehedgte Produkt. Aber um das neue Produkt mal ganz kurz noch abzuschließen, wie sieht das aus? Da können ja noch keine 25 Milliarden investiert sein. Das Produkt ist ein paar Wochen alt.
8 Wochen alt, hat aber schon 430 Millionen US-Dollar eingesammelt.
Ach ja.
Ja, das ist ganz nett, ne? Das ist natürlich auch ein Vertrauensbeweis der Anleger und zeigt auch, und das sehen wir auch bei unseren Analysen, dass auch Privatanlegende schon in so ein Produkt investieren, die darauf gewartet haben.
Du hast jetzt gerade Dollar gesagt, aber das ist ja, und du hast auch gesagt, dass es ein Produkt eigentlich ist, was so ein bisschen stark für den deutschen Markt konzipiert wurde, weil dann eben diese A-Niedrigschwelligkeit ist das eine, die gilt ja international, aber vor allen Dingen eben auch diese steuerliche Besonderheit mit dem Auslieferungsanspruch quasi für Deutschland umgesetzt wurde. Wie viel des Nettozuflusses kommt da aus Deutschland?
Aktuell 100%.
Ernsthaft?
Ja, das ist aber auch dessen geschuldet, dass das wirklich primär ein deutsches Produkt ist.
Da sind 430 Millionen Dollar sind dann ungefähr irgendwie so 370, 380 Millionen Euro. Da sind knappe 400 Millionen Euro innerhalb von wenigen Wochen in dieses Goldprodukt reingeflossen.
Das Goldprodukt hat auch andere Zulassungen an anderen Börsen, eben wegen dem niedrigen Anteilspreis, was ja auch für andere Regionen interessant ist. Aber der USP dieses Produktes ist neben dem niedrigen Anteilpreis, den wir eben besprochen haben, eben diese potenzielle Steuerfreiheit nach 12 Monaten Haltedauer. Und das macht es vor allem für Deutsche interessant. Und deshalb kommt auch ein Gros der Zuflüsse oder nahezu 100% aus Deutschland.
Okay, also da kann ja jeder Zuschauer selber entscheiden, ob das Thema Gold über in der Umsetzung über dieses Produkt interessant ist. Für den vorhin von dir ja im Grunde genommen auch schon angesprochenen Dollar-Skeptiker, wovon man ja dann auch profitieren kann, wenn man in ein währungsgesichertes Produkt investiert. Das habt ihr eben auch, wobei bei dem eine Sache mit dazu zu sagen ist, da weiß ich gar nicht, ob es einen Auslieferungsanspruch gibt, ist aber auch nicht so wichtig, weil steuerfrei ist es auf keinen Fall an der Stelle, denn es ist eine derivative Komponente mit drin und damit greift nach meinem Wissen da die Steuerpflicht und bei einem Verkauf nach 12 Monaten, selbst wenn eine Verbriefung da wäre und ein Auslieferungsanspruch dadurch, dass das Dollarrisiko rausgenommen ist, ist es steuerpflichtig.
Das, was du ansprichst, ist ein Stück weit Makulatur, weil das eben der Invesco Physical Gold ETC ist in der Euro-Hedged-Variante und nicht der Gold Römisch 2. Das muss man auch sauber trennen. Und was man auch sagen muss, Hedging kostet auch Geld, also die TER ist entsprechend höher, egal ob in Euro-Hedged oder in von Sterling-Hedged. Das ist aber Natur der Sache.
So, jetzt hast du eben schon gesagt, dass ihr da noch einen relativ bunten Strauß und noch ungewöhnlichen Strauß, also Palladium in der Tat ist was Seltenes. Platin ist ja so das alte teuerste Edelmetall. Das hat sich inzwischen auch erledigt. Platin notiert nur noch bei einem Drittel dessen, wo Gold notiert.
Wohl seltener.
Hat sich also brutal und sieht schön aus. Aber das ist Geschmackssache. Und eine Sache habt ihr auch noch, Silber. Warum zum Geier gibt es ein solches Produkt, was ihr für Gold habt, nämlich Auslieferungsanspruch und physische Hinterlegung? Ich könnte jetzt wieder mit meiner 4-Unzen-Geschichte anfangen, aber ich lasse es mal von Frederik hier erklären. Warum, vielleicht gibt es auch einen anderen Grund, warum ist es da so, dass es ein solches Produkt wie euer Gold-2-Produkt nicht auch für Silber gibt?
Lass uns erstmal mit Gold-2 starten. Vielleicht gibt es dann irgendwann auch Silber-2, ohne das jetzt versprechen zu wollen. Weil ich denke, der Grund dafür ist ganz einfach die Tatsache, Silber ist auf der einen Seite Edelmetall, aber auch Industriemetall. Und Silber wird plakativ auch so ein bisschen Gold mit Hebel genannt. Das bedeutet, wenn Gold steigt, steigt Silber auch und auch stärker als Gold. Aber es kann eben auch in die andere Richtung gehen. Es ist volatiler als Gold. Und deshalb ist man da so ein bisschen vorsichtig, auch mit einer Neuproduktauflage, weil Privatinvestoren, die beispielsweise in ein Gold Römisch 2 investieren wollen, die wollen auch ein bisschen den Vorteil der Sicherheit, die Gold bieten kann, haben und auch da rein investieren. Und bei Silber kann man natürlich mehr als bei Gold noch mehr bei den Gewinnen partizipieren, aber eben auch bei den Verlusten. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, vor allem für Privatinvestoren. Und deshalb wurde erstmal Gold Römisch 2 entwählt.
Verstehe, ich habe nur den Eindruck, also ich habe da keinen Marktscan gemacht, aber ich meine, dass es ein solches Silberprodukt mit diesen beiden Ausstattungsmerkmalen für deutsche Anleger geeignet gemacht eben nicht gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade auch nach der Bewegung von Silber in den letzten 2 Jahren insbesondere der eine oder andere sagt, oh, das finde ich aber eine interessante Thematik und da würde ich gerne investieren. Natürlich auch wissend, dass wenn man eine Unze Gold kauft, dass man dafür im Moment, glaube ich, so umgerechnet 50 Unzen Silber bekommt und das ja dann auch ein bisschen mehr Platz in Anspruch nimmt.
Absolut, aber nicht nur Silber-ETCs gibt, sondern auch Platin und Palladium. Das sind natürlich auch Industriemetalle. Und wir haben es eben bei Platin angesprochen, das ist eigentlich deutlich seltener als Gold, aber der Goldpreis outperformt, wenn man das so sagen darf. Es hat einen ganz großen Grund, nämlich auch wieder die gute alte Zentralbanknachfrage. Die hat Platin nicht. Und obwohl es seltener ist, wird der Goldpreis gepusht von Zentralbanknachfragen. Und deshalb ist Gold dann in Anführungsstrichen wertvoller aktuell im Kurs als Platin. Und Palladium ist natürlich noch ein extremer Sonderfall. Palladium ist das industrieabhängigste Edelmetall, was es gibt. Palladium wird vor allem eingebaut für Benzinmotorkatalysatoren.
Super Zukunftstechnologie.
Genau. Und da sind wir nämlich beim Punkt. Durch die ganze E-Mobilität wird das nicht mehr so nachgefragt. Und deshalb leidet der Preis auch ein bisschen.
Platin war aber meiner Meinung nach auch etwas, was bei Katalysatoren mit eingesetzt wurde und wo dann durch Palladium substituiert wurde. Aber ich finde Platin einfach ein wahnsinnig schönes Edelmetall.
Wäre was für deinen Laden hier um die Ecke.
Ja, genau. Also das, wenn wir da vorbeikommen, vielleicht hat er auch irgendwas mit Platin.
Dann komme ich mit. Ja.
Aber ich würde da trotzdem nicht kaufen.
Zu Recht.
Da bleibe ich schon so ein bisschen skeptisch. Aber auch bei Platin und Palladium ist es so, dass es dieses Produktauslieferungsanspruch physisch hinterlegt in der Kombination, wie das Gold-2-Produkt, noch nicht gibt.
Nein.
Und dir im Moment auch keine Absichten bekannt sind, sowas anzulegen. Weil das ist ja dann die nächste Frage, die kommt.
Ja, absolut. Die ist auch berechtigt. Bei Silber haben wir einen Sonderfall. Meines Wissens gibt es da sogar ein Produkt drauf, das die angesprochenen Charakteristika anbietet. Aber wir als Invesco sind ein globaler Asset Manager mit Sitz in Atlanta, Georgia, in den USA. Unser ETF-Expertisenteam sitzt in London. Und so ein Produkt wie Gold Römisch 2 ist natürlich primär für den deutschen Markt konzipiert worden. Und von daher muss man das natürlich immer auch in der Gesamtbetrachtung sehen. Wir haben den Anspruch als Vermögensverwalter auch global investierbare ETFs zu produzieren oder zumindest in der europäischen Region im UCITS-Mantel. Und deshalb hat Deutschland da so ein bisschen die Sonderlocke. Und wir sind trotzdem sehr, sehr froh und stolz, dass wir das Gold Römisch 2 Produkt haben. Und die Zuflüsse geben uns da auch recht, dass wir da genau den Nerv der Kunden getroffen haben mit einem niedrigen Anteilspreis und einer überschaubaren TER, um am Goldpreis zu partizipieren.
Alles klar. Dann schauen wir, wie es da weitergeht. Und vor allen Dingen schauen wir, wann und ob Silber kommt. Vielen Dank für deinen Besuch hier.
Danke für die Einladung.
Und euch danke fürs Zuschauen, zum Eintauchen in die goldene Welt. Ob es im Depot dann eine goldene Zukunft hat, entscheidet ihr. Bleibt vor allen Dingen gesund, dann investiert. Und wenn für euch hier was dabei war, dann freut es mich. Ansonsten schaltet beim nächsten Mal wieder ein und seid wieder dabei bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.